Liebe Zuhörer, wir hören eine Botschaft von Dürr Zickens über Priesterschaft. Wir lesen in 2. Mose 19, Vers 5 und 6: Und nun, sagt Gott, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du, Mose, zu den Söhnen Israels reden sollst, sagte er. Was fällt dir nun auf in Vers 5 und 6? Wann gehören wir zu einem Königreich von Priestern? Wenn du willig hörst und den Bund hältst. Erst dann gehörst du zu dem Königreich von Priestern. Übrigens eine schöne Redensart, Königreich. Und woraus besteht das? Priester. Ich möchte heute Morgen über diese Priesterschaft mit euch reden. Peter spricht darüber und in den Offenbarungen wird es viermal erwähnt. Mit Nachdruck wird es zu der ganzen Gemeinde gesagt. Es gilt hier für das ganze Volk. Das haben die meisten Kirchen total falsch interpretiert. Es geht hier um das ganze Volk von Priester. Alle haben sie die Funktion. Also keine spezielle Gruppe oder eine Priesterkaste, auch nicht ein Bruderrat, der eine Priesterfunktion hat, oder eine Priesterordnung oder Priesterstand und so weiter. In der Septuaginta, das ist die griechische Bibelübersetzung, steht etwas Merkwürdiges, nämlich: Ihr seid ein Volk mir zum Eigentum. Es ist ein abgesondertes Volk, das sich auf eine eigenartige Weise unterscheidet von allen anderen Völkern. Und warum ist dieses Volk abgesondert? Nun, sagt Gott, dann könnt ihr auf der Erde zum Segen sein. Das ist mein Plan. Das hebräische Wort für Priester heißt Kohen. Es ist gemacht von einem Zeitwort stehen. Und so kann das Wort Priester einfach übersetzt werden mit die vor Gott stehen. Das gilt sowohl für Männer als Frauen. Die vor Gott stehen. Die Frage ist also, was tust du dort? Das griechische Wort für Priester bedeutet jemand, der heilige Handlungen verrichtet. Nun, wenn ich das mal sehe in verschiedenen Kirchen, was ein Mischmasch. Die Zeremonien, Liturgien, vorgefertigte Gebete, aus Büchern lesen und noch mehr. Spezielle Kleidung, denn du musst doch dich unterscheiden von dem normalen Volk, nicht wahr? Es ist so chaotisch, genauso schlimm wie in der Zeit von Jesus. Er hatte auch mit speziellen Priestergruppierungen zu tun. Und das waren seine größten Gegner. Nun, du konntest zum Priester geweiht werden, damit haben sie im Alten Bund angefangen. Und wie geschah das? Es wurden zwei Schafe geschlachtet. Das zeigte immer auf das Opfer von Jesus. Es gibt zwei Seiten, daher zwei Schafe. Das steht zentral in deinem Dienst, in deinen Beschäftigungen. Das Opfer von Jesus. Das ist der Kern des Evangeliums. Wenn man das vernachlässigt oder entfernt, dann nimmst du den Kern aus deiner Existenz. Die Zeit kommt auf uns zu, denn Jesus hat davor gewarnt. Er sagte, wenn du siehst die Verwüstung im Herzen des Tempels, ja, dann geht es bergabwärts. Daniel spricht darüber und er sagte, das tägliche Opfer stoppt. das ewige, gültige Opfer. Wenn man das entfernt, dann haben die Menschen das Herz aus dem Evangelium genommen. Aber gut, es wurden zwei Schafe geschlachtet. Sie nahmen etwas Blut und besprengten es über alles. Das war eine bedeutungsvolle Beschäftigung. Dann nahmen sie einen Behälter mit Blut und berührten den Menschen, die geweiht waren, an ein Ohrläppchen rechts und an den Daumen der rechten Hand und an dem großen Zeh am rechten Fuß. Schöne, sinnbildliche Handlungen. Warum rechts? Übersetze das Wort recht und rechts einmal in die englische Sprache. Es ist right. Und das heißt richtig. Der richtige Weg, das ist der gerade Weg oder der rechte Weg. Und warum rechts? Nun, es steht ein schöner Satz in Prediger 10, Vers 2. Der Verstand des Weisen ist zu seiner Rechten und der Verstand des Toren zu seiner Linken. Darin befindet sich eine tiefe Bedeutung. Der Geist des Weisen richtet sich nach rechts. Das bedeutet nach etwas, was richtig ist. Das Wort Weise kommt von dem Zeitwort zeigen. Jemandem die richtige Richtung zeigen. Und warum nun das Ohr? Nun, das ist ganz einfach, denn damit hörst du. Hast du Ohren, um zu hören? Die geistlichen Ohren? Und nicht nur hören, was Gott sagt, sondern was der Geist in der Gemeinde sagt. Und kannst du auch Menschen zuhören? Manche können das echt nicht. Die kommen unmittelbar mit ihrer Geschichte. Aber kannst du hören? Kannst du durch die Worte von Menschen hören, was sie sagen wollen? Und der rechte Daumen, das bezieht sich auf dein Handeln, was du tust. Die heilige Handlungen, darüber sprechen wir später. Es geht auch um die wirksame Handlung der Apostel. Nicht über ihre Meditationen, sondern um das, was sie taten. Denn predigen kann jeder. Und der große Zehe, das ist die Bereitschaft, das Evangelium zu erzählen und zu verbreiten. Danach wurden die Menschen gesalbt mit Öl, wie Psalm 133 sagt, auf dem Haupt. Warum nun da und nicht irgendwo anders? Das ist das Bild von der Taufe mit dem Heiligen Geist. Es geht um deine Gedankenwelt, dass du durchdrängt wirst mit der Gedankenwelt von Gott. Und das passiert nicht mit einer einmaligen Handlung. Reich werden in Gottes Gedankenwelt ist ein langsamer Prozess. Du erwägst es, du überlegst es, und so wirst du allmählich erfüllt mit dem Geist Gottes. Das heißt, erfüllt werden von Gottes Gedankenwelt. Das ist es, denn sonst kannst du die Gedankenwelt des Bösen niemals zertrümmern. Das ist ein langsamer, aber sehr schöner Prozess. Von uns wird erwartet, um im Geist zu wandeln. Das ist kein Rennen, kein Wettkampf. Es ist das gegenseitige Gespräch während eines Spazierganges. Darum wirst du mit diesem Geist getauft. Du hast dann den Lebensanfang von Gott in dir. Ich habe gestern zufällig ein Bild gemacht von einer ganz großen festen Mauer mit verschiedenen Worten darauf, wie überwinden, Freude, Kraft. Nun sind das nicht auch alles Worte von heute. So von groß, größer, am größten. Wir können alles. Worte, Worte und Worte. Was mache ich damit? Und neben diese feste Mauer habe ich eine kleine Pflanze gezeichnet mit zwei jungen Blättchen und habe darunter geschrieben Wort. Das ist für mich der Unterschied zwischen Babylon und Jerusalem, zwischen aller Großsprecherei und dem wahrhaftigen Leben, das sich entwickelt in einem wertvollen Menschen Wort. Ein Priester wurde sehr viel anvertraut, nämlich die Tempelschätze, die verborgen sind in dem Menschen Gottes. So sieht Gott uns. Schätze, sagt er. Liebe Menschen, mein Tempel. Und das kann er teilen mit dir. Bedenke die Fürsorge, die du hast für deine Nächsten, die Fürbitte, Vergeben von Sünden und ein Wandel im Himmel und so weiter. Dann bist du beschäftigt im Tempel. Und viele Menschen tun das, das weiß ich, viel im Verborgenen. Das finde ich so gut und Jesus nennt sie Schätze. Er nennt sie auch die Geheimnisvollen seines Königreiches. Der Vater hat es wert geachtet, sagte er, um der kleinen Gruppe Menschen seine Geheimnisse anzuvertrauen, weil sie sein Geheimnis bewahren können. Das Bewahren, das ist dein Geheimnis. Das zeigst du nur den Menschen, denen du total vertraust. Priester. Das hebräische Wort heißt Kohen und bedeutet, die vor Gott stehen. Du kannst auf zwei verschiedene Weisen vor Gott stehen. Die meisten wählen für die Anbetung. Endloses Anbeten. Du kannst es wohl tun. Ich denke, dass meine Frau es nicht schön finden würde, wenn ich sie den ganzen Tag anbeten würde. Für Anbeten steht im Griechischen proskunio, das Küssen bedeutet. Das kannst du doch nicht den ganzen Tag tun. Ich denke, dass sie nach 5 Minuten sagen würde, herzlichen Dank, aber da steht noch die Wäsche, das Zimmer muss noch abgestaubt werden und im Garten liegt noch einige Arbeit. Aber heutzutage ehrt man Gott in endlose Wiederholungen. Und ich denke manchmal, dass es eine etwas fremde Nebenwirkung hat. Es sieht fast aus wie ein Rausch. Aber Gott sagt eigentlich, dreh dich mal um, Priester. Umdrehen. Ja. Du drehst dich um. Und was siehst du denn? Eine Welt in Not. Sieh das nun mal an. Denn dazu habe ich dich gerufen, um das mal anzusehen. Und du wirst feststellen, wenn du dich der arme, seufzende Schöpfung zuwendest, dann bemerkst du, dass ich hinter dir stehe. Ja, du stehst vor Gott, aber Gott steht hinter dir. Und darum finde ich das so schön, diesen Ausdruck, die vor Gott stehen. Priester stehen also zwischen Gott und der Welt. Denn also lieb hat Gott die Welt, und ich dehne es etwas aus, dass er seine Eingeborenen gibt, damit jedermann, der ihm glaubt, ewiges Leben bekommt. Dass Jesus nicht der Erste und der Einzige ist, sondern dass wir auch Erstgeborenen sind und berufen, um der Schöpfung ewiges Leben zu geben und Hoffnung zu hegen. Das ist nun deine Berufung als Priester. Also nicht weit weg in der Welt, sondern es ist um dich herum. Jesus ist auch nicht durch die ganze Welt hindurchgegangen. Er fing an am schwierigsten Punkt, Jerusalem, die gegen mich ist. So lieb hat Gott die Welt, dass er dich gerufen hat. Und dann wirkst du, und du hörst zu, und bewegst deine Füße. Du gehst voran im Namen des Vaters und des Sohnes. Im Geiste wandelst du. So ist deine Gesinnung. Du bist voller Barmherzigkeit und wohltuend. Und siehe, wir haben diesen Geist empfangen. Weißt du warum? Um die Welt zu überzeugen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Denn es steht geschrieben, dass der Geist das bewirkt. Wenn dieser Geist wirksam ist in dir, dann bist du beschäftigt, die Welt zu überzeugen von Sünde. Das ist Sünde. Und dies ist die Gerechtigkeit, die wir predigen. Und die Trennung dazwischen, das ist das Gericht. Das tust du. Und das ist noch einmal eine heilige Handlung. Jemand vergeben? Mach das einmal. Aber wenn du es zu einer verkehrten Person sagst, dann stößt du auf Widerstand. Stell dir vor, dass du zu jemandem sagst, das tat Jesus auch mal. Deine Sünden sind dir vergeben. Und dass jemand sagt, was, Sünde? Ich sündigen? Diese Menschen kann ich nicht überzeugen von Sünde. Das gelingt mir nicht. Darum rede ich nicht weiter. Aber vergeben von Sünden kannst du den Menschen anbieten. Und wenn sie es annehmen, kannst du weiterreden und sagen, und der Tod ist auch überwunden. So kannst du weitererzählen. Und die Gedankenwelt des Bösen, die sich das alles ausgedacht hat, kannst du damit immer mehr entkräften. Priester wussten damals auch schon, was rein und unrein war. Nun, das tun wir heute nicht mehr, all diese arme Tiere für unrein zu erklären. Ja, es gibt Menschen, die diese Essvorschriften noch beachten. Aber du darfst für rein erklären. Ihr seid rein, sagte Jesus, weil ich es sage. Und diese Fähigkeit hast du als Priester auch bekommen, dass du jemanden für rein erklären darfst. Nun, meine Frau und ich haben das verschiedene Male gemacht. Zueinander und auch zu Menschen, die beschmutzt waren und die sich selbst schmutzig fanden. Erkläre sie rein im Namen des Vaters. Wenn jemand sich gerade gewaschen hat, sieht er doch gut aus, nicht wahr? Das ist doch schön. Aber rein hat noch eine Bedeutung. Und darauf müssen wir achten. Nämlich unvermischt, lauter, unverfälscht. Mit welchen Lehren kannst du die Lehren, die wir haben, noch verfälschen? Fremde Lehren. Ich bin auch noch immer damit beschäftigt, um alte und fremde Ideen loszuwerden. Und allmählich wird es immer klarer. Calvin hat auch elende Dogmen in diese Welt hineingebracht. Da wurden die Menschen nicht froh mit, wie zum Beispiel die Gedanken über die ewige Sündhaftigkeit oder die Lehre über die Vorherbestimmung oder in anderen Kirchen die Anbetung der Magd Maria und die moderne Spiritualität. Was taten die Priester noch? Sie lehrten aus der Tora. Tora, das ist nicht nur das Gesetz, sondern die Tora lehrt uns in Wirklichkeit zu leben. Jemand lehren zu leben. Das ist etwas. Das ist eine Auslegung der prophetischen Aussprüche. Die Propheten haben immer wieder darauf hingewiesen und Mose auch. Bezogen auf die Geistestaufe, sagte ein Evangelist, und Jesus öffnete ihren Verstand, damit sie, seine Nachfolger, die Schriften verstanden. Die Propheten selbst verstanden es nicht, was sie sagten. Aber wir verstehen es dank des Heiligen Geistes, der unser Lehrer ist. Der lehrt uns zu leben und zu lesen. In Psalm 119 steht, die Eröffnung deiner Worte erleuchtet. Und viele Menschen denken, wenn ich die Bibel öffne, kommt daraus sozusagen Licht. Die Eröffnung deiner Worte bedeutet, dass du die Bedeutung der Worte verstehst und du sagen kannst, jetzt habe ich es verstanden. Und Licht ist immer ein Bild von Liebe. Du wirst allmählich hinter diese verborgene Bedeutung dieses Wortes kommen. Das Wort Licht. Und das ist das schönste Bild von Liebe, was du bedenken kannst. Wir sind Lichtträger oder liebevolle Menschen. Ja, sagte Jesus, lehre zu lieben. Das größte Gebot ist, liebet einander. Und froher kannst du den Herrn nicht machen. Du kannst predigen, was du willst, und loben und singen, was du willst. Aber Jesus sagte, mache meine Freude nun mal vollkommen, dass ihr euch untereinander liebt. Und das ist nun alles. Was ich vorhin nannte, ist die Vergebung, die du jemand anbietest. Vergeben bedeutet buchstäblich wegwerfen. Ich vergebe dir. Du brauchst es nicht zu vergessen, denn es ist nun mal passiert. Aber es bewirkt nichts mehr. Genau wie mit Narben. In dem Moment, in dem du verwundet wirst, tut es weh. Nach einiger Zeit wird es eine Narbe. Aber es schmerzt nicht mehr. Wenn ich also einmal sterbe, dann weiß ich, was ich alles erlebte während meiner irdischen Existenz. Meine Erinnerung fällt nicht weg, aber es schmerzt nicht mehr. Hatte Jesus Narben? Warum hatte er sie nicht hinweggezaubert an seine Händen und an seiner Seite? Warum nicht? Es war doch auch eine traumatische Erfahrung. Verstehst du, warum Thomas das sehen wollte? Dass Jesus ein Mensch war, der gelitten hat und wohl mit Narben wieder auferstanden zurückgekommen ist. Er hatte seine Identität bewahrt und festgehalten. Vergebung macht dich rein. Und nach der Reinigung kommt die Versöhnung. Versöhnung mit Gott. Wir sind wieder zusammen. Es gibt keine Barriere mehr zwischen uns. Das heißt Versöhnung. Du kannst einander wieder den Friedenskuss geben. Denn die Verbindung ist wiederhergestellt. Man küsst einander nicht, wenn man sich nicht liebt. Wenn du das doch tust, dann verrätst du einander. Darum sagte Jesus zu Judas, verrätst du mich mit einem Kuss? Verstehst du nun das Erstaunen Jesu? Also gib einander niemals einen Judaskuss. Die Versöhnung mit Gott. Gott ist froh, dass du wieder bei ihm bist. Und jetzt noch einen Schritt. Die Versöhnung mit dir selbst. Finde ich es gut, dass ich bin, der ich bin? Oder wärst du gerne jemand anders? Oder bekannt oder ein wenig berühmt? Brauchst du noch Ehre von Menschen? Sieh mich mal an. Bin ich nicht ein Original? Doch alle originelle Gedanken, die ich habe, habe ich von jemandem. Ich habe alles gelernt von meinem himmlischen Vater. Wenn jemand zu mir sagt, hey, das ist ein guter Gedanke, nun, dann habe ich das bekommen, ganz einfach. Alles, was du gelernt hast, hast du von einem anderen. Eins und eins ist zwei, das weißt du nicht von dir selbst. Alles hast du schließlich von einem anderen gehört und gelernt. Darum versuche du selbst zu sein, denn das ist der wirkliche Mensch. Auch wenn du noch so verletzt bist, versöhne dich mit dir selbst. Es hat lange gedauert, bevor ich es wagte zu sagen, ich bin durchsickens und das gefällt mir sehr. Die Jugend hat damit weniger Probleme, aber wir kommen aus einer anderen Gedankenwelt und Zeit. Priester werden in dem Buch der Offenbarung auch Älteste genannt. Von diesem Wort haben sie auch wieder Ämter gemacht. Schade, denn die ganze Gemeinde besteht eigentlich aus Ältesten. Immer wird die Gemeinde von Jesus Christus gemeint. Sie sind nicht im Auftrag der Gemeinde, sie sind die Gemeinde. Das holländische Wort alt kommt von einem Zeitwort, das füttern beinhaltet. Also ein Ältester ist einer, der für Nahrung sorgt. Das gilt sowohl für Männer als für Frauen, für Brüder und Schwestern. Also ist Ältester kein Amt, es ist eine Beschäftigung. Du bist erst selbst erzogen und danach kannst du Nahrung geben. Erstens in der Gemeinde, da lernst du alles, und danach außerhalb der Gemeinde, um so die Schöpfung zu ernähren, zu versorgen. Und was gibst du ihnen denn? Dann gibst du das lebendige Wasser und das himmlische Brot. Das sind die Lebensbedingungen, um zu leben. Aber einige wollen kein Wasser. Die wollen etwas Kräftigeres. Es muss immer etwas hinzugefügt werden an diese Botschaft. Etwas Spektakuläres, denn dann ist es mehr attraktiv. Aber ich möchte auch erzählen, wenn du mal sehr durstig bist, dann möchtest du Wasser. Ja, klares Wasser, denn das schmeckt so gut. Und Brot ist auch notwendig. Muss das immer dick belegt sein? Braucht ein Gottesdienst Make-up? Früher gab es eine Beatmesse. Vielleicht erinnerst du dich noch daran. Man ging zur Kirche, um eine Beatmesse mitzuerleben. Nicht um die Wortverkündigung, sondern wegen der Musik. Jesus brachte das gar nicht. Glaubst du denn nicht an die Kraft von Wasser und an die Kraft von Brot? Älteste hat auch nichts mit dem Alter zu tun. Du kannst als alter Mensch auch dumme Bemerkungen machen. Ja, das ist möglich. Ich bin 70 Jahre alt, aber noch immer ein Knirps. So sehe ich mich selbst. Also, es heißt nicht, je älter, umso weiser. Aber je weiser du bist, umso besser bist du als Ältester. Werde erstmal weise und wachse in dieser Weisheit, um ein Ältester zu werden, der ernähren kann. Und so stehst du zwischen Gott und der Welt als Priester. Du verrichtest deine Handlungen im Namen Jesu. Denn wenn du nur alleine auf die Gemeinde ausgerichtet bist, dann bist du introvertiert und hast das Ziel aus den Augen verloren. Und dann wirst du eine Sekte. Dann bekommst du geistliche Inzucht. Dann hast du kein Ohr mehr und kein Auge mehr für die Welt. Und ich habe dich gesandt, sagte Jesus, in dieser Welt. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Geht hinein in diese Welt. Es gibt genug Nahrung. Erzähle es. Die meisten Christen sind zu viel ausgerichtet auf Anbetung. Aber suche die, die das Evangelium hören wollen, die es wert sind. Und dann kannst du etwas geben. Das sind die verlorenen Schafen von Israel. Das sind die Christen, die vom Wege abgeirrt sind. Damit meine ich die Menschen, die durch Verführung oder Gewalt die Beziehung mit Gott aus den Augen verloren haben. Suche sie wieder auf, sagte er. Dann fängt die Barmherzigkeit wieder an zu wirken. Du brauchst übrigens keine Fürbitte für die Welt zu tun. Hilft es? Jesus sagt ganz einfach, nicht für die Welt bitte ich. Aber er betet für die, die ihm gehören, dass sie bewahrt sind vom Bösen und dass sie den Glauben bewahren und dass sie eins sind. Dass du bleibend glaubst in der Kraft des Wortes, dass ich bin. Das bete ich für euch. Dass ihr stehen bleibt. Für die Welt bete ich nicht, das hat keinen Sinn. Ja, aber sagen andere, wir haben Maria. Sie macht für uns Fürbitte. Nun, das stimmt überhaupt nicht. Du brauchst auch nicht zu Jesus zu sagen, kannst du bitte für mich beim Vater fragen, dass dies oder das geschieht? Jesus sagt auch selbst, das brauchst du nicht mehr zu tun, denn der Vater selbst hat euch lieb. Frage den Vater selbst, wenn du etwas fragen möchtest. Der Heilige Geist tut für mich die Fürbitte. Was kann ich mir dabei vorstellen? auch so eine fremde Auslegung. Der Heilige Geist wohnt in dir und du wirst unterstützt durch Gott und dann wirst du einmal sehen, was passiert. Das Wort überzeugt. Fange doch einmal an zu glauben in der Kraft des Wortes, das du aussprichst. In Hebräer 1, Vers 3 steht, der alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt. Fange an zu glauben an das, was du selbst aussprichst, im Namen des Vaters und des Sohnes. Dafür hatte Jesus gebetet, dass wir festhalten, was wir bekommen haben, womit unsere Hände gefüllt sind, dass du das behältst. Weißt du, welcher Apostel das Wort Welt am meisten nennt? Ich habe es einmal gezählt. Johannes in seinem Evangelium. 60 Mal habe ich gezählt. Das Wort Welt am meisten nennt. Ich habe es einmal gezählt. Johannes in seinem Evangelium. 60 Mal habe ich gezählt. Darum nennt er sich selbst auch Ältester in einem von seinen Briefen. Er denkt, die Welt muss die Nahrung bekommen. Ich bin gekommen in die Welt um. Ich bin gesandt in die Welt um. Ich bin als Licht in diese Welt gekommen um zu erhalten, sagte Jesus. Und das ist unsere Aufgabe auch. Auch wenn ich sagen muss, dass das Überzeugen von Sünden uns nicht immer mit Dank abgenommen wird. Nein, echt nicht. Jesus sagte, sie werden dich hassen. Denn sie haben mich auch gehasst. Ein anderes Mal sagte er, achte auf die Menschen. Vorsicht. Und an einer anderen Stelle sagte er, ich sende euch als Schafe unter die Wölfe. Was denkst du dann? Kannst du das einen Hirten nennen? Sie verschlingen mich bald. Nun, sie haben Jesus getötet. Sie haben verschiedene Apostel umgebracht und denke an die Verfolgungen. Er sagte, du bist verletzbar, aber wagst du es trotzdem? Wenn du Vögelchen im Garten beobachtest, dann picken sie etwas und gleichzeitig sehen sie dauernd um sich herum. Keine Gefahr? Wieder etwas picken. Die sind immer auf der Hut. Sehr vernünftig. Von den Vögelchen kannst du etwas lernen. Priester sein, das ist unsere Aufgabe. Erzähle unser Evangelium. Ziehe sie nicht in die Gemeinde. Gib ihnen etwas, das Evangelium. Dann dürfen sie selbst entscheiden, wo sie sich anschließen. An den merkwürdigsten Plätzen bringst du das Evangelium. Jesus heilte einmal einen besessenen Mann und der sagte, darf ich bei dir bleiben? Nein, sagte Jesus, kehre in dein Haus zurück. Findest du das einen pastoralen Dienst? Er sagte, bleibe hier, denn die Tatsache, dass du gesund bist, ist ein lebendiges Zeugnis für all die Menschen, die dich nur krank gesehen haben. Und jetzt bist du normal. Jesus glaubte wohl, es wird dem Mann gut gehen. Loslassen ist oft schwieriger als festhalten. Das weißt du doch, oder? Aber schleife sie nicht mit in deiner Gemeinde, sondern gib ihnen etwas. Nicht zu viel den Blick nach innen ausrichten, sondern nach draußen. Denn wenn du so beschäftigt bist, die Gedankenwelt der Menschen zu verändern, dann tust du das in Bezug auf Gott im Himmel. Unser Evangelium geht von oben nach unten und bringt den Menschen von unten nach oben. Ein herrliches Evangelium. Mit deiner gesalbten Gedankenwelt, mit deinen gesalbten Ohren, Augen, Hände und Füßen, du lernst wieder zu sehen, zu hören und zu handeln. Dann bist du gut beschäftigt. Dann bist du ein Priester. Ich denke schon mal, dann hat die Barmherzigkeit Gottes Gestalt in dir bekommen. Dass Gott sagt, wie kann ich den Menschen merken lassen, dass ich gut bin? das tut er über seine Kinder. Das ist die Bedeutung von dem Wort Kind. Diejenigen, die aus ihm hervorgekommen sind und seine Gedankenwelt kennen, dann kannst du wohl ausrufen, dass wir Könige sind. Wenn jemand fragt, Gott, wer bist du? Nun sagt er, sieh meine Kinder an, seh sie an und frage sie einfach mal. Wagst du es, als Antwort auf die Frage, wo ist Gott, hier zu sagen? Dann hast du es gut verstanden. Dann hat die Barmherzigkeit Gottes in dir Gestalt bekommen. Barmherzigkeit ist Fleisch geworden. Es ist in deinem Menschensein, und so wird das Licht, was Gott ist, sichtbar. Bist du ein barmherziger Mensch, auch zu dir selbst? Als Jesus sagte, folge mir nach, dann heißt das, dass du seine Gedankenwelt verstehst und dich fragt, willst du mir auch nachfolgen in meinen Handeln, mit meinen Worten und meinem Zuhören? Du hast genug getanzt und gesungen und tue jetzt etwas. Wäsche die Sünden von einem anderen ab. Bringe die geistlichen Gärten wieder in Ordnung. Hole das, was unter dem Staub liegt, wieder zum Vorschein. Folge mir nach in meinen Werken. Dann bist du ein Priester, der die Gedanken Gottes in der Welt ausführt. Dann bist du ein Täter des Wortes und nicht nur ein Hörer. Seine Bitte ist, bitte folge mir nach. Amen. Werden wir darum bitten? Vater, lehre uns, unsere Berufung zu erfüllen. Lehre uns durch deinen Geist, Priester zu werden in dieser Welt. Amen.